Willkommen bei dem Biokultur-Podcast aus dem Ruhrtal. Mein Name ist Johannes Timaeus. Heute geht es um das Thema Kanada und Nilgänse in Nordrhein-Westfalen. Dabei berichte ich einerseits aus meinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen aus der Fachliteratur und nehme euch dann mit auf eine Data-Quest zu den aktuellsten Daten. Thematisch geht es in dieser Folge dann einerseits um die Lebensräume der Gänse, um potenzielle Konfliktfelder mit uns Menschen, um die aktuellen Bestandsgrößen und Trends. Dann widme ich mich den wichtigsten Einflussfaktoren auf die Gänsepopulation. Als letztes möchte ich dann mit einer Reflexion abschließen über eine Koexistenz von uns Menschen mit den Gänsen. Alle Datenquellen und die Fachliteratur verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr Lust habt, mir zu folgen, findet ihr mich bei Mastodon oder Blue Sky unter meinem Klarnamen. Über Feedback zum Podcast würde ich mich sehr freuen, via Mail an johannes.timaeus@bio-kultur.org. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Ja, hier haben wir gerade den sehr markanten Ruf oder das Tröten der Kanadagans gehört. Das Ganze habe ich aufgenommen in der Ruhraue in Mülheim-Saan, die übrigens auch ein Naturschutzgebiet ist. Ja, und auch die Nilgänse kennen die meisten Menschen. Ist etwas kleiner als die Kanadagans, hat aber dafür einen sehr markanten Augenring und auch die habe ich dieses Jahr schon gesehen, und zwar eine kleine Familie von Nilgänsen mit also zwei erwachsenen Tieren und sieben Jungen. Auch das war in der Ruhraue in Mülheim. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Kern des Themas Gänse. Es ist nämlich so, dass die Nil und insbesondere die Kanadagänse eben genau da vorzukommen scheinen, wo auch wir uns aufhalten. Und damit teilen wir uns eben einen Lebensraum mit der Kanadagans. Zumindest ist das ja so der subjektive Eindruck von mir und wahrscheinlich auch von vielen anderen Menschen. Aber um uns der Frage jetzt nochmal ein bisschen fachlicher zu nähern, schauen wir auf die aktuelle Datenlage. Gute aktuelle Daten findet man auf der Webseite der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft. In diesem Fall ist das die aktuellsten Daten sind für das Jahr 2023. Und schauen wir uns hier mal die Kanadagans an. Hier ist es so, dass die größten Vorkommen im Ruhrgebiet sind, sowie in den städtischen Bereichen am Rhein von Düsseldorf nach Bonn. Also ich gebe hier mal ein paar Zahlen. Die höchsten Zahlen haben wir in Düsseldorf mit 1365 Individuen. Dann kommt Recklinghausen mit 871 Individuen. Dann der Ennepe-Ruhr-Kreis mit 801, Heinsberg mit 621 und Essen mit 609 Individuen. Bei der Nilgans ist die Verbreitung ähnlich, aber auch etwas abweichend. Das heißt, auch hier haben wir sehr viele Nilgänse am Ruhrgebiet und entlang des Rheins und seiner Zuläufe, aber auch an der Lippe, Ems und Weser. Und auf Kreisebene kommen die meisten im Kreis Wesel vor, das sind 1166 Individuen, dann im Kreis Heinsberg mit 524, in Gütersloh mit 455, Düsseldorf mit 389 und Köln mit 321 Individuen. Es ist so, also die Daten, auf denen das basiert, das sind Monitoring-Daten, die sind schon ziemlich gut. Allerdings muss man auch sagen, dass dieser Datensatz einen kleinen Bias aufweist, also der sozusagen nicht statistisch ausgeglichen ist, weil übermäßig viel Daten erhoben werden in den Ballungsgebieten. Also deswegen sind die Daten hier etwas mit Vorsicht zu genießen. So, und was ich deshalb gemacht habe, ist, was man üblicherweise tut in der Wissenschaft, sozusagen zu triangulieren, also sich weitere Datensätze anzuschauen. Was ich dann gemacht habe, ist, mir Daten zu besorgen bei einer globalen Datenbank für Biodiversitätsdaten. Das ist die sogenannte GBIF oder Global Biodiversity Information Facility. Und hier habe ich mir für Kanadagänse und Nilgänse einen Datensatz besorgt, der also die ganze Welt abdeckt für das Jahr 2024. Das ist ein ziemlich großer Datensatz. Zum Beispiel für die Kanadagans sind das mehr als 167.000 einzelne Fundortdaten. Auch dieser Datensatz ist mit Vorsicht zu genießen. In dem Fall sozusagen steckt auch kein statistisches Sampling dahinter, sondern es ist so, dass hier sehr viele verschiedene Daten eingehen. Also sehr viele zum Beispiel, sehr gut bekannt ist zum Beispiel Ops Identify. Diese Daten gehen dann auf die Datenbank von Observation.org und gehen dann wiederum zur GBIF. Und diese Daten sind halt, ja, haben kein statistisches Design und deswegen gibt es auch hier sogenannte Biases, die man berücksichtigen muss. Und oft bedeutet das halt, dass wir überrepräsentiert haben die Daten in den Ballungsgebieten. Trotzdem kann man sich die aber mal anschauen. Das sind vor allem sehr aktuelle Daten halt für das Jahr 2024. Und was sich zumindest hier auch abzeichnet, wenn man jetzt mal plottet, zum Beispiel die Kanada-Gans auf Nordrhein-Westfalen, dann sieht sich auch hier eine starke Häufung im Ballungsgebiet des Ruhrgebietes und entlang der Rheinschiene und ihrer Städte. Wie gesagt, das kann auch ein Bias sein. Für die Nilgans sieht das sehr ähnlich aus. Und interessant ist es auch, wenn wir uns jetzt mal die Verbreitung der Kanada- und Nilgänse um Nordrhein-Westfalen angucken. Und zwar ist es so, dass auf der deutschen Seite dann die Dichte nicht so hoch ist, also auf der Landesgrenze Nordrhein-Westfalens innerhalb von Deutschland. Aber wenn wir dann zum Beispiel mal rüber gucken zur Niederlande oder auch nach Belgien, sind hier ja sehr hohe Punktdichten von Fundorten kartiert. Was darauf hinweist, dass wir hier wahrscheinlich relativ große Populationen von Kanada und Nilgans haben. Und wir können jetzt nochmal etwas rauszoomen, zu sagen, auf die europäische Karte. Und auf der europäischen Karte zeigt sich sehr gut, also dass wir große Vorkommen halt in Belgien, in den Niederlanden, in Großbritannien, in Deutschland haben. Auch noch ein paar in Frankreich, aber nach Süden wird es dann dünner, in Österreich und dann einzelne Vorkommen auch in Italien, in Südfrankreich oder in Spanien, aber wird es dann schon sehr schnell sehr dünn. Schaut man dagegen in den Norden von Europa, also zum Beispiel nach Dänemark, Schweden, ist es so, dass hier die Kanada-Gans noch, ja, wie gesagt, sich weiter ausdehnt in den Nordbereich von Europa. Und wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht mit den Vorkommen der Nilgänse innerhalb von Europa, ist es so, dass wir die auch wieder viele Vorkommen haben in Deutschland, in den Niederlanden, in Belgien, auch noch am südöstlichen Teil von Großbritannien. Und dann dünnt das so ein bisschen aus nach Süden. Aber in Spanien zum Beispiel haben wir dann wieder relativ viele und in Portugal. Ja, und jetzt zoomen wir noch einmal auf die Weltkarte. Das ist besonders interessant, weil ja sowohl Kanada-Gans als auch die Nilgans eben nicht aus Europa stammen, sondern sozusagen Gänse mit Migrationshintergrund sind. Die Kanada-Gans kommt, wie der Name schon sagt, ursprünglich aus Kanada. Und wenn wir jetzt auf die globale Karte gucken, haben wir natürlich viele Vorkommen in Kanada, aber auch eigentlich über fast die gesamte Fläche der USA. Europa habe ich schon erwähnt. Und was jetzt noch ganz spannend ist, dass zum Beispiel auch Neuseeland von der Kanada-Gans besiedelt ist. Wenn wir jetzt nochmal die globalen Daten anschauen für die Nilgans, sieht man sofort natürlich die Verbreitungsgebiete vor allem in Südafrika, aber auch in Ostafrika. Hier kommt die Nilgans unter anderem her. Dann haben wir, ja, wie schon erwähnt, Vorkommen natürlich in Mitteleuropa, aber auch in Südeuropa und aber mittlerweile auch eben in den USA, in Mittelamerika und auch einige wenige Vorkommen in Südamerika, zum Beispiel Brasilien. Das sind eigentlich beides Arten, die sich ausbreiten oder sich in den letzten Jahrzehnten ausgebreitet haben. Ja, und der Wert dieser Daten, der wird dann deutlich, wenn man mal guckt oder das vergleicht mit den Verbreitungskarten, die zum Beispiel bei Wikipedia sind, zum Beispiel für die Kanada-Gans. Hier sieht man einfach, dass natürlich auch, das sind sicher keine schlechten Karten, aber die sind einfach überhaupt nicht aktuell. Also zum Beispiel die ganzen Ausbreitungsgebiete nach Deutschland, große Teile von Frankreich oder auch Luxemburg, Belgien werden einfach nicht abgebildet. Und jetzt schaue ich auch nochmal auf die Karte von Wikipedia. Genau, auch hier bei der Nilgans und auch hier so zum Beispiel, dass die Vorkommen in Spanien einfach überhaupt nicht vermerkt sind und auch die Vorkommen in den USA, Amerika sind auch nicht notiert. Also sieht man einfach, dass dieser GBIF-Datensatz hat auf jeden Fall natürlich seine Schwächen. Man muss ganz vorsichtig sein mit der Interpretation, aber er ist eben auf jeden Fall ziemlich aktuell. Jetzt kommen wir zu den Lebensraumansprüchen von Kanada und Nilgans. Nachdem wir jetzt schon mal ein bisschen die Verbreitung besprochen haben. Und ja, hier ist es so, dass also beide brauchen natürlich Gewässer und offene Wiesenökosysteme, ursprünglich dann natürlich natürliche Wiesenökosysteme. Und ja, diese Wiesen werden dann beweidet und hier bekommen sie dann ihre wirklich überwiegend pflanzliche Kost. Und sie fressen natürlich hier Gräser und Kräuter, aber sie haben auch eine besondere Vorliebe für unsere Kulturgräser, zum Beispiel auf Grünland, aber auch für Getreide auf Äckern. Getreide ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine Kulturform von Gras. Ja, und die Gewässer dienen als nächtlicher Rückzugsort vor Räubern oder auch teilweise der Futteraufnahme. Also sie konsumieren auch teilweise zum Beispiel Algen. Ja, zur Brut suchen sie oft geschützte Habitate. Das können dann zum Beispiel Inseln sein oder Halbinseln in der Nähe von den Gewässern, die für die Prädatoren schwer zu erreichen sind. Und die Nilgans kann auch auf Bäumen brüten, während die Kanadagans eigentlich nur auf dem Boden brütet. Ja, und diese Habitatansprüche, die finden wir eben auch da, wo wir uns Menschen halt oft aufhalten. Also zum Beispiel Parks mit Wiesen und Teichen oder in Flussarmen. Flussauen mit Altarmen und Wiesen oder auch Stauseen mit angrenzenden Wiesen und natürlich dann auch eben auf landwirtschaftlichen Grünland und Äckern. Und sie können eben auch, wie schon berichtet, in Naturschutzgebieten vorkommen. Ja, und sie ernähren sich also überwiegend durch pflanzliche Kost und also zum Beispiel die Gräser auf den Wiesen sind sehr zellulosehaltig und ja, das aus bestimmte Literaturquellen sagen, dass sie diese nicht so gut verdauen können wie normale Wiederkäuer, weil diese ja nicht die entsprechenden Enzyme oder Bakterien besitzen und deshalb relativ große Mengen dieser Pflanzen essen und dann auch noch natürlich wieder ausscheiden müssen. Und ja, aus dieser Überlappung der Lebensräume von Gänsen und Menschen ergeben sich natürlich quasi automatisch potenzielle Konfliktfelder mit den Menschen. Ja, ein wichtiger Hauptunterschied der Nilgans zu den Kanadagänsen ist, möchte ich nochmal betonen, also einerseits, dass die Nilgans nicht nur am Boden brütet, sondern eben auch auf erhöhten Plätzen, wie zum Beispiel Bäumen. Und dass die Kanadagans, die Nilgans im Prinzip in der Lage dazu ist, ganzjährig zu brüten. Ja, und eins dieser Hauptkonfliktfelder ist eben ja die Naherholung und die Freizeit. Ja, also ich selbst habe auch schon, also wie gesagt, Wiesen, zum Beispiel in der Heisinger Ruhrau beobachtet, die schon extrem stark verkotet sind. In dem Beispiel, oder hier ist es so, dass es ein Naturschutzgebiet ist. Deswegen ist jetzt hier kein direkter Konflikt zur Freizeitnutzung als Liegewiesen. Aber wenn man mal nach Mülheim guckt zum Beispiel oder auch zu anderen Seen oder nach Duisburg, ist es schon so, dass die Nutzung hier durchaus durch die Verkotung eingeschränkt werden kann und es möchte einfach keiner auf einer komplett verkoteten Wiese liegen. Man hat da ganz intuitiv einfach ein Gefühl des Ekels und das ist auch natürlich nicht ganz unbegründet, da Kot eben nun mal ausgeschieden wird von einem lebenden Organismus und damit ein Reservoir verschiedenster Mikroorganismen sein kann und darunter können eben auch Krankheitserreger sein. Und deshalb ist es eben so, dass einige Naturbäder oder Kommunen diesen Kot auch entfernen lassen. Ja, jetzt schauen wir uns noch einen wichtigen Aspekt an und zwar betrifft das die Gesundheit der Gänse und auch von uns Menschen. Und zwar ist es so, dass ja, was oft durch die Medien ging, ist die sogenannte Vogelgrippe bzw. die sogenannte aviäre Influenza, also ein Influenza-Virus, was überwiegend bei Vögeln auftritt und von Vogel zu Vogel übertragen werden kann und auch sehr ansteckend und gefährlich sein kann für die Vögel. Genau, und es ist so, dass Gänse natürlich auch diese aviäre Influenza übertragen können und insbesondere ist hier die sogenannte hochpathogene Variante zu erwähnen. Und hier gibt es dann vom Friedrich-Löffler-Institut entsprechende Daten. Wir haben das sogenannte Radar-Bulletin, wo sie dann, das sind so wiederkehrende Berichte. Und hier zeigt sich zum Beispiel, dass für Deutschland, also der Großteil der Vogelgrippe Befunde sozusagen tatsächlich bei Wildgänsen auftritt, Zum Beispiel vom 1.2. bis zum 28.2. haben wir hier insgesamt ja, die meisten, zum Beispiel wir haben hier in Bayern 37 Fälle bei den Gänsen und in Schleswig-Holstein zum Beispiel dann 35 und in Nordrhein-Westfalen haben wir 4 Fälle. Das ist aus diesem Radar-Bulletin. Genau, und wir können jetzt nochmal in das sogenannte Tierseucheninformationssystem schauen. Das werde ich euch auch verlinken. Das Tierseucheninformationssystem genau, wird auch vom Friedrich-Löffler-Institut aufgesetzt. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, was hier in Nordrhein-Westfalen los ist, das listet einmal die hochpathogene aviäre Influenza, die gefunden wurde bei wildlebenden Vögeln auf und bei gehaltenen Tieren. Und die aktuellen Daten sagen ja, wir haben also für Nordrhein-Westfalen 11 Feststellungen oder Befunde in diesem Jahr und davon 4 aktive Fälle. Also wir haben also Bestände, die in die Zehntausende gehen. Da muss man sagen, also vor diesem Hintergrund sind das eigentlich sehr geringe Raten. Ja, und jetzt möchte ich nochmal kurz auf die Gesundheitsgefährdung für die Menschen eingehen, wo ich sagen muss, ich bin also kein Mediziner, sondern ich bin Biologe und Ökologe, aber möchte einfach mal die Informationen hier weitergeben, die die entsprechenden Institute auch bereitstellen auf ihren Webseiten. Also das Friedrich-Löffler-Institut schreibt auf seiner Webseite zum Beispiel, Geflügelpest ist für Hausgeflügel hoch ansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen. HPAIV, das ist die hochpathogene Variante, aber auch einige der weniger pathogenen Varianten können bei Exposition gegenüber einer hohen Infektionsdosis auch auf den Menschen übertragen werden. Wie gesagt, also nur, wenn es eine hohe Infektionsdosis gibt. Und im Radar Bulletin steht zum Beispiel, trotz sporadischer Übertragung auf den Menschen ändert sich nichts an der Risikobewertung der WHO. Das Risiko wird nach wie vor als gering bis mäßig eingeschätzt. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem, was das RKI sagt zur Vogelgrippe. Genau, also einmal, ja, ich zitiere, hochpathogene aviäre Influenza-A-Viren der Subtypen H5 und H7 können bei Nutzgeflügel, insbesondere bei Hühnern und Puten, zu schweren Schäden in den Tierbeständen führen, weil ein Großteil des infizierten Geflügels an der Krankheit stirbt. Weiter heißt es hier, die Übertragung von Vogelinfluenza-Viren vom Tier auf den Menschen ist nicht sehr effektiv. Das heißt, sie sind für den Menschen nicht sehr infektiös. Wenn eine solche Infektion jedoch stattfindet, kann es auch zu schweren Erkrankungen führen. Weiter heißt es auf der Webseite, die meisten der an aviäre Influenza erkrankten Personen hatten im Vorfeld engen Kontakt zu erkrankten oder verändertem Geflügel. In den USA sind seit 2024 auch H5N1 Erkrankungsfälle bei Menschen auf infizierte Milchkühe zurückzuführen. Vermutlich müssen Menschen sehr große Virusmengen aufnehmen, um sich zu infizieren. Selbst bei einer Erkrankung wurden Vogelinfluenza-Viren bislang aber fast nie bzw. lediglich in Einzelfällen auf andere Menschen übertragen, sodass es bisher noch nicht zu einer fortgesetzten Mensch-zu-Mensch-Übertragung gekommen ist. Insgesamt besteht also für die Übertragung von aviärer Influenza sowohl von Tieren auf Menschen als auch von Mensch zu Mensch eine erhebliche Barriere. Zitat Ende. Was man natürlich noch ergänzen muss, ist, dass Biologie nicht statisch ist, sondern Leben entwickelt sich weiter. Und hier schreibt das RKI auf seiner Webseite Folgendes. Ob sich ein bestimmtes Vogelinfluenza-Virus genetisch so verändern und an den Menschen anpassen kann, dass es von Mensch zu Mensch übertragbar wird, lässt sich nicht vorhersagen. Und damit nochmal zusammenfassend gesagt, ist es also so, dass die ja, Übertragung der aviären Influenza von Vögeln, also zum Beispiel auch Gänsen, auf Menschen zwar möglich ist, aber relativ schwer und ja, vor allem dadurch dann bedingt sein kann, dass Menschen also hohe Dosen des Influenza-Virus ausgesetzt sind. Aber da, wie gesagt, Leben dynamisch ist und evolviert, besteht eben auch die Gefahr, dass sich das ändern kann. Und in diesem Sinne sollte man die Situation auch weiterhin beobachten. Ja, ein weiteres Konfliktfeld von Gänsen und ja auch natürlich dann Nilgänsen und Kanadagänsen ist die Landwirtschaft. Und ja, hier hat man auch viele Geschichten bekommt man hier zu hören natürlich. Und wenn man mal in der Literatur guckt, findet man, dass es also durchaus auch zu ordentlichen Verlusten kommen kann, zum Beispiel auf Getreidefeldern, also mit allerdings großen Spannen, eben von 0 bis 56% des Ertrages und auf Weiden, also Grünland, von 0 bis 40%. Und ja, ob es dann eben, also was es dann wird oder wie stark der Ertragsverlust ist, hängt eben ganz stark von den Randbedingungen ab. Also welche Menge von Tieren haben wir, zu welchem Zeitpunkt findet die Beweidung statt, wie lange dauert die Beweidung. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass, also wenn zu bestimmten Wachstumsstadien, zum Beispiel des Getreides, Beweidung stattfindet, die Erträge sogar gesteigert werden können. Das ist aber ein Spezialfall, dass dann die sogenannte Kompensation der Kulturpflanze von der Beweidung. Ja, und ein weiteres potenzielles Konfliktfeld ist der Naturschutz. Ja, als ich selbst habe beobachtet in der Heisinger Ruhraue hier ja, im März ein ziemlich großes Vorkommen von Kanadagänsen. Und hier gibt es auch große Wiesenflächen, die direkt an der Ruhr liegen. Und das ist also ein perfektes Habitat für die Kanadagans. Und was man hier auf den ersten Blick sieht, ist, dass hier die Wiese kurz geschoren ist wie ein Golfplatz im Prinzip, nur dann zusätzlich eben auch noch zugekotet, was jetzt in diesem Fall in dem Sinne nicht problematisch ist, weil das hier jetzt keine, ja, kein Naturbad ist oder so etwas. Aber auf jeden Fall haben, wenn sie in so großer Dichte auftreten, natürlich die Kanadagänse einen Impact auf die Vegetation und damit auch auf das Ökosystem. Die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Diese Bewertung möchte ich hier erstmal nicht machen. Auf jeden Fall haben sie aber einen Effekt in dieser großen Dichte. Es ist so, dass meines Wissens nach nicht bekannt ist, dass die Kanadagans ja, einheimische Wasservogelarten verdrängt. Bei der Nilgans ist es so, dass man dies öfters hört, dass dies der Fall sei. Und wenn man bei Wikipedia schaut, wird dies, ist auch ein relativ großer Abschnitt, der sagt, dass dies der Fall sei. Allerdings sind die Referenzen meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen hier. Und ich hatte jetzt hier noch keine Studie gefunden, die mich davon überzeugt, dass das der Fall ist. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass es sowas gibt und für entsprechende Hinweise wäre ich sehr dankbar. So, jetzt kommen wir zu den Bestandsgrößen und deren Trends in Nordrhein-Westfalen und hierbei stütze ich mich auch auf die NWO-Daten, also die Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft. Es ist ja so, dass bei der Kanadagans ist es so, dass wir ab 1665 gab es wohl mehrfach Einführungen nach Großbritannien in die skandinavischen Länder und Kontinentaleuropa. Und eins der Ziele war wohl die Verschönerung der Parks, weil die Tiere als schön empfunden wurden. Und dem würde ich auch durchaus zustimmen. Dann wurden sie halt auch für die Jagd eingeführt und hier freigesetzt. Genau, während es bei der Nilgans etwas anders war, die wurde wohl vor allem in Gefangenschaft gehalten und ist dann halt entflohen. Und was dann passiert ist, wir haben eine relativ typische, könnte man so sagen, Populationsentwicklung. Das heißt, am Anfang haben wir eine sogenannte Lag-Phase. Wenn also eine Art irgendwo neu hinkommt, findet erst kein oder kaum Populationswachstum statt. Dann haben wir eine Wachstumsphase und dann eine Stagnationsphase. Und das war bei Kanada ganz wohl auch so. Und mittlerweile, sind wahrscheinlich schon durch die große Wachstumsphase durch und kommen jetzt eher in eine Stagnationsphase, während das bei der Nilgans möglicherweise so ist, dass wir immer noch in einer stärkeren Wachstumsphase sind. Die augenblicklichen Bestandsdaten jetzt also für den Juli 2023 laut NWO sind folgendermaßen, und zwar die häufigste Gans in Nordrhein-Westfalen, das ist die Graugans mit 35.500 Individuen, dann folgt die Kanadagans mit 15.000 Individuen und darauf kommt dann die Nilgans mit ungefähr 9.500 Individuen. Kommen wir nun zu den Trends der Population bzw. Bestände in Nordrhein-Westfalen. Und zwar ist es so, dass hier für den Zeitraum 2011 bis 2023 sowohl Kanada, Grau als auch Nilgans alle Bestände signifikant zunehmen, aber in verschiedener Stärke. Also die Nilgans nimmt mit 5,2% am stärksten zu, gefolgt von der Kanadagans mit 2,9% und dann von der Graugans mit 1%. Ja, das sind jetzt aber nur statistische Mittelwerte, deswegen gucken wir uns jetzt mal ein bisschen mehr die Jahre im Detail an. Zum Beispiel bei der Kanadagans ist es so, dass wir von 2011 nach 2012 hat zum Beispiel die Population abgenommen. Dann hat sie zugenommen, mehr oder weniger bis ungefähr 2021. Und danach, also 2022, von 2021 auf 2022 hat die Population abgenommen und dann ist sie konstant geblieben. Das heißt also, dass in den letzten Jahren bei der Kanadagans, wenn man diesen Datensatz zugrunde legt, eben kein Wachstum mehr stattgefunden hat. Ja, und bei der Nilgans ist der Verlauf ähnlich, aber nicht ganz genauso. Also 2011 nach 2012 haben wir eine Abnahme, von 2012 bis 2020 eine Zunahme, dann von 2020 nach 2021 eine leichte Abnahme und dann in den Folgejahren wieder eine Zunahme. Sodass man also sagen kann, dass scheinbar die Kanadagans im Augenblick die Population in Nordrhein-Westfalen nicht mehr wächst, aber die Nilgans leicht. Ja, nachdem wir uns jetzt mit den Beständen und ihren Trends beschäftigt haben in Nordrhein-Westfalen, wollen wir jetzt nochmal zu den Ursachen oder möglichen Ursachen für die Bestandsentwicklung kommen. Warum ist das relevant? Also einmal natürlich aus rein wissenschaftlicher Neugier kann man sagen, es ist halt interessant, dieses Phänomen zu verstehen. Aber es ist natürlich auch so, dass Ursachen für Bestandsentwicklung potenzielle Hebel sind für die Kontrolle der Population bzw. das Management. Die wichtigsten Faktoren für Bestandsdynamiken liefert uns die Populationsbiologie, die entsprechenden Variablen, also eben dann die Geburtenrate, die Mortalität bzw. Sterberate, dann die Kapazität der Umwelt, also wie viele Individuen kann eine Umwelt mit Futter und Brutplätzen versorgen. Und ein weiter entscheidender Faktor ist natürlich die Migration in oder aus dem betrachteten Gebiet. Ja, kommen wir zuerst zur Migration und Populationskapazität. Für die Migration haben wir selbst mehrfach gesorgt und der Kanadagans den Weg über den Atlantik ermöglicht, beziehungsweise der Nilgans über die Sahara und das Mittelmeer. Und also müssen wir sagen, dass hier gewissermaßen der Zug dann abgefahren ist. Also die Migration eines fliegenden Tieres innerhalb von Europa können wir sicher nicht mehr praktisch kontrollieren oder regulieren. Zur Kapazität nochmal. Also wir haben gesehen, dass bei der Kanadagans bisher kein Populationswachstum stattfindet. Dies könnte eben bedeuten, dass die Populationskapazität erreicht ist. Aber es kann natürlich auch andere Faktoren hier mit eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Jagd oder auch Prädatoren. Außerdem muss man sagen, dass die Umweltkapazität kann sich auch ändern. Zum Beispiel durch das Zufüttern in Parks. Und das Zufüttern ließe sich natürlich zumindest prinzipiell relativ leicht verhindern und ist deswegen auch ein möglicher Managementhebel. Spannend ist auch, dass sich die Umweltkapazität ändern kann, und zwar dadurch, dass die Gänse zum Beispiel auf andere Nahrungsquellen ausweichen. Und es gibt ziemlich gute Hinweise darauf, dass das bei den Kanadagänsen passiert ist, aber auch bei anderen Gänsen. Ich zitiere an dieser Stelle nochmal aus einem Buch von der Ornithologin Janet Keir, und sie konstatiert: Large-scale shifts from feeding in natural wetlands to exploiting energetically more rewarding agricultural crops. Also sinngemäß übersetzt bedeutet das, es gibt einen großskaligen Wechsel von natürlichen Feuchtwiesen zu landwirtschaftlichen Flächen, die sehr hochenergetische Kost bereitstellen. Das heißt, dass die Menschen sozusagen die Landschaft eben so verändert haben, dass hier jetzt die Kulturpflanzen angebaut werden und diese eben eine unglaubliche Ressource darstellen für die Gänse und dies eben auch eine der Ursachen dafür ist, wodurch möglicherweise eben die Umweltkapazität für die Gänse erhöht wird und damit auch sozusagen größere Populationen befördert werden könnten. Ja, kommen wir jetzt zu einem weiteren wichtigen Faktor für die Populationsgröße der Gänse. Und zwar ist das der sogenannte Bruterfolg. Also der Bruterfolg ist definiert als Anteil flügger Jungvögel aus diesem Jahr an der Gesamtpopulation. Und für die Kanadagans war es so, dass der Bruterfolg 24% für das Jahr 2023 betragen hat. Das heißt, wir haben für 2023 hatten wir insgesamt 15.000 Vögel in Nordrhein-Westfalen und 24% entsprechen 3.615 Jungtieren. Und wenn wir uns das jetzt mal über die Zeitachse angucken, ist es so, dass wir von 2011 bis 2023 der Bruterfolg immer über 20% lag. Und das ist spannend, weil nämlich ein wichtiger Hebel zur Kontrolle der Population ist das sogenannte Gelegemanagement durch die Entnahme von Eiern, und hierdurch soll dann das Populationswachstum gebremst werden. Aber zumindest landesweit scheint sich hier zu zeigen, dass diese durchgeführten Maßnahmen ja nicht dazu geführt haben, dass eben der Bruterfolg reduziert wurde. Wobei das natürlich auch viele andere Faktoren hier eben auf den Bruterfolg eingehen, zum Beispiel Prädation und ähnliches. Aber in jedem Fall hat das Gelegemanagement landesweit nicht dazu geführt, dass der Bruterfolg zurückgegangen ist. Ja, spannend in diesem Kontext ist auch eine Studie der biologischen Stationen aus dem westlichen Ruhrgebiet. Und zwar ist es hier, dass die biologische Station ja sich an verschiedene Bereiche Nordrhein-Westfalen angesehen hat, unter anderem zum Beispiel die 6-Seen-Platte in Duisburg, der Üttelsheimer See und der Töppersee. Alles Standorte in Nordrhein-Westfalen, und hier wurden ja die Jahre 2010 bis 2022 untersucht, verschiedene Parameter, darunter waren die Brutpaare, die Gesamtzahl der adulten Tiere, also inklusive der Tiere, die nicht brüten, und dann einmal auch die geschlüpften und die flüggen Jungtiere. Ein Hauptziel der Studie war es herauszufinden, ob das sogenannte Gelegemanagement, also die Entnahme von Eiern bei den Kanadagänsen und in diesem Fall auch bei den Graugänsen, eben einen Effekt hat auf die Populationsentwicklung und Populationsgröße. In diesem Fall ist es aber so nicht so gewesen, dass Referenzflächen verglichen wurden, also Flächen, wo Gelegemanagement nicht stattgefunden hat, mit Flächen, wo ein Gelegemanagement stattgefunden hat. Vielmehr war es so, dass in der ersten sozusagen Hälfte des zeitlichen Verlaufes der Studie ein relativ intensives Gelegemanagement stattgefunden hat, während es in der zweiten Hälfte der Studie ja nur noch ein sehr geringes Management stattgefunden hat. Und wir sozusagen eine Art zeitlichen Vergleich haben. Kommen wir zu den Ergebnissen der Studie. Also die Daten zeigen für die Kanadagans einen möglichen Einfluss der Eientnahme auf die Zahl der geschlüpften und flüggen Jungtiere. Also in denen zu den Zeiten, wo also ein intensives Management stattgefunden hat, waren eben deren Zahlen relativ niedrig. Auch die Gesamtzahl aller adulten Tiere, also inklusive der Nichtbrüter, scheint reduziert worden zu sein während der Phase des intensiven Managements. Aber es hat keinen Einfluss gegeben auf die Zahl der Brutpaare. Das heißt, in diesem Sinne wurden also nur die nicht brutenden Adulten abgeschöpft. Ja, nach der Reduktion der Intensität des Managements stieg dann die Gesamtzahl der Individuen wieder an und auch die Zahl der Brutpaare. Und über die Gesamtlänge der Studie ergibt sich damit eine Zunahme der Brutpaare und der Gesamtzahl der Adulten. Das heißt also, die Studie könnte man so interpretieren, dass ein konsequentes Gelegemensch durchaus dazu beitragen kann, das Populationswachstum zu verringern oder sogar die Größe der Population etwas zu verringern. Es fragt sich natürlich, ob hier das Kosten-Nutzen-Verhältnis oder angemessen ist, beziehungsweise der Aufwand sich auszahlt. Die Studie ist methodisch limitiert. Ich habe ja gesagt, es gibt keine wirklichen Vergleiche zwischen gemanagten und nicht gemanagten Flächen. Außerdem wird hier auch nur eine beschreibende Statistik geliefert, also keine statistischen Modelle angewandt. Und also eigentlich bräuchte es, um hier noch einen besseren Einblick zu bekommen, bräuchte man Studien eben, die mehrere Orte umfasst, mehrere Jahre und dann eben auch moderne statistische Methoden einsetzt, um ja noch mehr Aufschlüsse darüber zu liefern, inwiefern ein Gelegemanage einen Einfluss hat auf die Population der Gänse. Jetzt kommen wir zu der Mortalität als Einflussfaktor auf die Population. Hier nehme ich ein Beispiel raus, und zwar die Jagd. Es gibt die sogenannte Jagdstrecke, also die Zahl der dokumentierten erlegten Tiere. Die gibt das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen heraus. Und für das Jahr, für die Jagdsaison 2023/2024 ist es so, dass hier 8.863 Tiere erlegt wurden bei einem Gesamtbestand von geschätzten 15.500 Tieren. Das heißt, wir haben hier ungefähr 60% der Population, die erlegt wurden. Wobei man auch sagen muss, dass da natürlich, wie gesagt, andere Einflussfaktoren hinzukommen. Also möglicherweise wurden auch zugewanderte, nicht brütende Tiere hier erlegt. Ja, also bei den Nilgänsen ist das Ganze noch krasser. Also hier ist es so, hier gibt das Ministerium 15.419 erlegte Individuen für das Jahr 2023/2024 an. Bei einer geschätzten Population von nur 9.500 Tieren für dieses Jahr, das hieße, wir haben hier mehr als 100% der Tiere, die geschossen werden. Das kann natürlich nicht sein. Also entweder stimmt was mit den Zahlen nicht, aber es werden zugewanderte Tiere erlegt. Und hier sieht man auch sehr gut, wie komplex das Ganze ist. Also eine populationsbiologische Betrachtung, da gibt es ganz viele Faktoren, die einen Einfluss darauf nehmen. Und das hier eindeutig Aussagen zu machen, ist äußerst herausfordernd. Kommen wir jetzt zum letzten Teil dieser Folge und da möchte ich nochmal kurz eine Reflexion anstoßen, und zwar zu dem Thema Koexistenz von Menschen und Gänsen, also in dem Fall Kanadagans und Nilgans. Ganz interessant, also Janet Keir, die Ornithologin, die sich schon sehr viel mit den Gänsen beschäftigt hat und mit anderen Wasservögeln, also sie schreibt in einem ihrer Bücher, dass schon die alten Ägypter sich darüber beschwert hätten, dass die Nilgänse ihre Getreidefelder abgeweidet hätten. Also im Prinzip ist das auch alles nichts Neues. Was aber natürlich schon neu ist, sozusagen in diesem historischen Kontext, ist diese spezielle Mischung. Also eben afrikanische Gänse treffen auf kanadische Gänse in einem europäischen Ökosystem. Also in diesem Sinne entsteht schon ja eine neue Lebensgemeinschaft. Die Frage ist, ob das nur negativ sein muss oder ob das nicht auch mal etwas Positives, Neues an dieser Stelle auch entsteht. Wir hatten ja bei einer der letzten Folgen, wo ich Martin Kaiser vom BUND in Essen interviewt hatte, über Wildwiesen und Wiesenökosysteme gesprochen. Und es ist so, dass diese Wiesenökosysteme, die können nur dann sozusagen dauerhaft bestehen, wenn Störungen auftreten, zum Beispiel durch Beweidung oder Maat. Und die Frage ist nicht, ob zum Beispiel eben die neuen Gänse sozusagen eben auch Teil von neuen Wiesenökosystemen sein können und dadurch diesen auf der einen Seite ein neues Wiesenökosystem bilden, aber auf der anderen Seite auch Wiesenökosysteme als solche erhalten, dadurch, dass sie sie offen halten durch die Beweidung. Und ein weiterer Aspekt, den ich noch anbringen möchte, ist, dass möglicherweise es so sein könnte, dass nach einer gewissen Zeit sozusagen die Aufregung um die Gänse sich legt, wenn diese erst zu einem gewohnten Anblick werden, und vielleicht werden sie dann auch zu einem ganz normalen Bestandteil unserer Auen, Seen und Parks. Und irgendwann werden sich die Menschen vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, dass diese Tiere einmal nicht hier waren und zu einem gewohnten Teil ihrer Alltagswelt. Und in der Naturschutzbiologie gibt es dafür auch einen Begriff, und zwar ist das sogenannte Shifting Baseline Syndrom. Und in diesem Sinne möchte ich auch nochmal daran appellieren, alles mit etwas mehr Gelassenheit zu sehen. Wir leben ja in einer Welt, in der Informationen unglaublich schnell verfügbar sind. Ich habe ja selbst in dieser Folge eine Reihe von Informationen ins Spiel gebracht. Also zum Beispiel verfügbaren Daten des Dashboards vom Friedrich-Löffler-Institut. Natürlich gibt es auch die RKI-Daten beziehungsweise die GBIF-Daten von den Gänsen. Und wir sind also in der Lage, mittels Technik und Informationstechnologie mittlerweile sehr schnell Dinge zu beobachten und nehmen uns dann halt nicht die Zeit, diese auch richtig zu interpretieren. Und dann entsteht oft so etwas wie, vielleicht Panik und auch unüberlegtes Handeln. In diesem Sinne, macht's gut.